Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Bevor es weitergeht, kommen wir zum Partner der heutigen Folge, Incogni. Als Journalisten geben wir unsere Handynummern und E-Mail-Adressen eigentlich ständig raus. Damit können Unternehmen und potenzielle Interviewpartner uns erreichen. Das führt leider aber auch dazu, dass die Daten bei Datenbrokern landen. Diese Datenbroker verkaufen die Kontaktdaten und alle persönlichen Informationen, die sie bekommen können, an Unternehmen und Marketingagenturen. Ihr kennt das bestimmt auch. Unzählige Spam-Anrufe, Textnachrichten und E-Mails. Das ist nicht nur nervig, sondern bei Phishing-Angriffen auch gefährlich. Die gute Nachricht ist, dass du ein Recht auf Schutz deiner Privatsphäre hast. Du kannst also Datenbroker dazu auffordern, deine personenbezogenen Daten zu löschen. Die schlechte Nachricht ist jetzt, dass die manuelle Löschung solcher Daten wohl mehrere hundert Jahre dauern würde. Außerdem musst du diesen Prozess alle paar Monate wiederholen, denn Datenbroker sammeln deine Daten natürlich ständig neu und erstellen neue Datensätze. Da kommt der Service von Incogni ins Spiel. Incogni kontaktiert Datenbroker in deinem Auftrag, um eine Löschung deiner Daten anzufordern und um sich um etwaige Missachtungen deiner Wünsche zu kümmern. Der ganze Service ist simpel. Wenn du einen Account angelegt hast, musst du nur noch die Informationen eingeben, die gelöscht werden sollen und der Rest funktioniert komplett automatisiert. Und jetzt das Beste. Unter incogni.com/missionmoney erhaltet ihr mit dem Code missionmoney jetzt einen Rabatt von 60% auf ein Jahresabo. Die Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wollen wir mal uns dezidiert um ein großes Thema kümmern, nämlich um Tech und Tech-Werte. Die letzten Jahre natürlich viel gehypt, jeder wusste es besser und wir waren alle all in, bestenfalls. Und dann gab es mal doch ein böses Erwarten mit einer ordentlichen Korrektur die letzten Monate. Und da wollen wir natürlich jetzt mal nachhaken, wie es denn weitergeht im Tech-Universum, was denn da noch geht, was vielleicht zu teuer ist, was zu heiß ist und wo vielleicht auch Chancen liegen. Dazu haben wir einen spannenden Gast. Er ist selber zum ersten Mal bei der Mission Money. Freue mich sehr, dass es geklappt hat. Er ist CIO bei Bit Capital. Damit, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, hat viel Furore gesorgt mit Jan Beckers zusammen, mit seinen Flagship-Fonds-Technologie, sich vor allem, weil sie natürlich auch sich deutlich besser geschlagen haben als eine gewisse Cathie Woods. Das, der Vergleich kommt natürlich an der Stelle immer wieder. Ich sage herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, Marcel Oldenkott.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Freue mich auch sehr. Ja, ich habe es jetzt eingangs so ein bisschen erklärt. Wilde Zeiten natürlich für Tech. Vielleicht kümmern wir uns mal erst so ein kleines Makro-Bild-Picture. Das ist ja auch etwas, was auch euch beschäftigt. Ihr seid ja nun, wie ihr euch auch selber nennt, eher Portfolio-Manager als Glaubenskrieger, wenn man auf Tech und Disrupted Industries so kommt. Was ist da für ein Makroumfeld jetzt im Moment? Ist das eins, wo man mal ein bisschen vorsichtiger und taktischer agiert oder wo man schon wieder anfängt, all in zu gehen?
Ich würde eher Ersteres sagen. Also es ist schon etwas, wo man grundsätzlich erstmal konstruktiv sein kann und vielleicht sogar, das muss man auch sagen, wenn man sich den Zyklus jetzt anschaut, auch relativ schnell auf einen konstruktiven Modus wechseln musste. Sonst wäre man abgehängt worden, weil selbst die Leute, und das kann man ja auch ganz gut sehen, es gibt ja sehr, sehr viele Umfragen mittlerweile. Wir machen auch viel so Top-Down-Research. Das sind dann nicht nur so Makro-Kennzahlen, sondern das ist dann auch so Flow-Research und eben auch Themen wie Positionierung bestimmter Spieler. Wie sind die Hedgefonds positioniert? Wie sind systematische Fonds wie Trendfolger positioniert? Und wenn man sich das da anschaut, dann waren halt relativ viele sehr, sehr vorsichtig, oft auch nach der Ankündigung der Zölle, also dann eigentlich fast im falschen Moment, dann nochmal Risiko rausgenommen in den Drawdown und dann blinzelt Trump und macht die 180-Grad-Wende und dann schießt der Nasdaq 11% an einem Tag nach oben. Das ist dann sehr, sehr schwierig, beziehungsweise ist ja jetzt dann zumindest in US-Dollar gerechnet, dann auch schon wieder dieses Jahr im Plus. Und das ging ja auch innerhalb von 6 Wochen. Das heißt, wenn man da nicht sehr schnell umgeschaltet hat und nicht sehr schnell wieder konstruktiv geworden ist, hat einen der Markt ziemlich abgehängt, was vielen Managern passiert ist, wenn man so mal auf die breiten Peergroups schaut. Und von daher hatten wir immer so ein halbkonstruktives Szenario vor den Zöllen. Ich bin persönlich auch ein Freund eigentlich von diesem Ansatz reziproker Zölle, wenn man die richtig implementiert, was da nicht gemacht wurde. Ja. Aber ansonsten ist es ja schön, wenn man die sozusagen Reaktionsfunktion des Gegenübers kennen würde, was dann ja nicht der Fall war, aber in der Theorie wäre das ja so, dann ist das ja so eine Sache, wo man sich eigentlich spieltheoretisch eigentlich so positionieren müsste, dass alle auf Null gehen. Ne? Das ist natürlich immer in der Theorie sehr, sehr schön, aber von der und dann in der Realität nicht machbar, aber vom Grundgedanken her ziemlich gut. Von daher waren wir da eigentlich positiver Dinge, wenn er es nicht übertrieben hätte, waren aber trotzdem selber auch sehr, sehr vorsichtig aufgestellt. Nicht nur deshalb, sondern auch wegen ein paar anderer Themen, die sich eher so im Februar gezeigt haben, was die US-Inflation und das US-Wirtschaftswachstum eigentlich angeht. Aber nochmal ein bisschen andere Story, können wir auch gerne drüber sprechen. Und dann war es jetzt eigentlich so, dass wir gesehen haben, als er das dann implementiert hatte, sind wir erstmal weiter vorsichtig geblieben. Aber als er dann die 180-Grad-Wende gemacht hat und wir gesehen haben, okay, das, was wir dachten in dem konstruktiven Szenario, könnte jetzt mit ein bisschen mehr Lärmfeuer als gewünscht auch eintreten, sind wir sehr, sehr schnell wieder offensiver geworden und haben dann den Run-Up nach oben auch gut mitgenommen. Jetzt ist es natürlich wieder so, wo man so denkt, wenn man jetzt mal in der Breite schaut und dann nimmt man in den USA sicherlich immer den S&P 500, jetzt mit einem KGV von 23 und einem Gewinnwachstum eingepreist, also Earnings per Share irgendwie von 8%. Ja, das finde ich schon gegeben den ganzen anderen Umständen, die man da so hat, finde ich das schon sehr sorglos vom Markt. Ja.
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Es hat so ein bisschen was von zurück auf los, wenn wir da quasi so mal zurückgehen auf Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, als man eben auch feststellte, naja, gerade viele Profi-Investoren doch sehr, sehr offensiv investiert, natürlich auch in Big Tech, weil natürlich jeder Angst hatte, nochmal wie die 2 Jahre davor vielleicht ein bisschen zu defensiv ins Jahr zu gehen und damit zu Performance zu verlieren. Und jetzt hat man so ein ähnliches Gefühl, dass eben viele nach dieser Wende von der Wende so ein bisschen hinterherlaufen und wieder ein bisschen sehr offensiv sind, obwohl wir ja doch recht sportlich bewertet sind und das Ganze auch nicht ausgestanden ist in einem, sag mal, sich verschlechternden Makroumfeld. Das ist ja so die Gesamtgemengelage, ne?
Ja, das stimmt. Genau. Ja. Ich würde mal sagen, eine Sache, ich glaube, die man nochmal da so ein bisschen, was vielleicht manchmal viele so ein bisschen ausblenden, ne? Wir reden halt immer über die Profi-Investoren und die Leute, die sich irgendwie positionieren. In den USA ist es ja mittlerweile so, mehr als die Hälfte der Leute positioniert sich gar nicht, weil mehr als die Hälfte der Leute ist passiver Investor und ist einfach mal mit dabei. Ne? Das ist so ein bisschen so, ja. Hatte mal ein relativ bekannter Hedgefondsmanager von Greenlight Capital mal in so einem Podcast gesagt, jeder denkt, der andere bewertet das Unternehmen. Ja, und so ist das ein bisschen. Wenn mehr als 50, bald 60% aller Assets passiv sind, dann sind eigentlich alle eben nur noch Beifahrer. Und dann gibt's halt eigentlich keine Positionierung, außer man ist halt eben einfach dabei, ohne drüber nachzudenken, ist die Bewertung jetzt hoch oder niedrig. Und das ist dann vielleicht wiederum ein Vorteil von aktivem Management, dass da man selber dann drüber nachdenkt und sich nicht darauf verlässt, dass die anderen es hoffentlich tun.
Ja, ist immer klug, wenn man selber drüber nachdenkt. Das sollte grundsätzlich, egal ob jetzt Profi quasi für andere Leute sein Geld anlegt oder auch jeder Privatanleger sein. Sie haben es schon angesprochen, man kommt trotzdem jetzt wieder ein bisschen ins Grübeln. Also sind wir jetzt wieder an diesem Punkt wie so ein bisschen im Februar. An der Stelle können wir das jetzt ja gleich eigentlich nochmal besprechen. Was da so ein bisschen in Bewegung kam, natürlich Verschlechterung Makroumfeld, ich habe es angesprochen, auch ganz ohne die Zollproblematik. Bei relativ hoher Bewertung, wenn man die Gesamtheit des Marktes sich anschaut. Also kommen wir schon wieder so langsam an so einen Punkt, wo man mal sagt, man kann den einen oder anderen Chip vom Tisch nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das hatten wir jetzt ja gerade gesagt. Ne? Also wir sind halt eben genau von den Bewertungen und so weiter und den Indexständen in den US-Märkten mindestens mal, wenn wir jetzt über den S&P 500 als repräsentativen Index nehmen, oder draufschauen, dann ist es halt genau eben so. Ne? Wir sind halt eben wieder genau bei den ähnlichen Bewertungen, bei den ähnlichen Annahmen, bei den gleichen Preisen oder sogar höheren Preisen, je nachdem, auf welches Unternehmen man schaut. Und das meine ich halt einfach so ein bisschen. Der Markt ist da relativ sorglos gerade. Und wenn man sich das Szenario jetzt einfach anschaut zwischen Mitte Februar und heute, dann sind ja eigentlich mehr negative Dinge bekannt, die immer noch auf dem Tisch liegen. Also es sind jetzt noch knapp 30 Tage, dann ist die 90-Tages-Pause für alle anderen als außer China irgendwie vorbei. Die von China läuft dann bald aus. Da merkt man jetzt auch schon, okay, ne, Bissent sagt, ja, das ist alles irgendwie, das dauert alles. Und Trump hat heute oder gestern Abend irgendwie gesagt, ja, mit Xi ist es super schwer, einen Deal zu machen. Dann hat er sich natürlich auch mit seinem Steuervorhaben, was er jetzt ja schon durch den Kongress gebracht hat und was jetzt in den Senat kommt, ist ja dann schon etwas, wo er sich auch schon in eine Situation gebracht hat, die auch wiederum schlechter für ihn ist. Ja? Und was der Markt aus meiner Sicht irgendwie noch gar nicht richtig preist, ist, dass Trump sich ja sozusagen so als Fiscal Hawk, so als Sparfuchs und jetzt kriegen wir das, unser Budgetdefizit, bekommen wir jetzt hier in den Griff mit all den Maßnahmen, die wir machen und wir sparen eine Billion durch Doge ein und wir nehmen eine Billion an Zöllen ein. Und jetzt sind wir eigentlich an so einer Situation, wo das mit der Billion, der in Zöllen immer noch klappen kann, aber er auch durchaus lernen musste, dass das mit deutlich mehr Schmerz verbunden ist, ökonomischem Schmerz, auch für die USA, als er das vielleicht wahrhaben wollte. Dann hat man jetzt eben, je nachdem, auf welche Quelle man schaut, sind die Einsparmöglichkeiten, die Doge hat, wahrscheinlich eher nicht bei einer Billion, sondern eher bei unter 100 Milliarden. Gleichzeitig hat er jetzt aber schon eben ist er halt eben schon in der legislativen Umsetzung seiner Steuererweiterungen, nenne ich das mal, oder Steuergeschenke, die dann auch nochmal wieder dazu führen, dass eigentlich mehr ausgegeben wird, als man vorher gedacht hat. Das heißt, dieses hehre Ziel zu sagen, ja, wir machen jetzt hier Budgetdisziplin und deshalb handeln jetzt 10-jährige US-Anleihen nur noch bei 3%, sprich die USA können für 3% zukünftig oder darunter 10 Jahre Schulden aufnehmen, das ist ja mehr oder weniger vom Tisch. Also das wird sicherlich die nächsten 2-3 Jahre so nicht passieren.
Ja, vor allem, es kippt ja quasi ins Gegenteil. Also wir haben eine massive Ausweitung der Defizite, wenn die Reconciliation Bill, den so kommt. Mal gucken, was davon noch übrig bleibt nach dem Senat. Ich glaube, das ist nicht alles durchzubekommen. Und wie gesagt, die Anspareffekte und natürlich auch das Geld aus Zöllen, von dem man quasi nicht mehr weiß, wie man es ausgeben kann, wie er das damals formuliert hat, so viel sei das. Davon ist man ja auch ein Stück weg.
Ja, absolut.
Wir haben das vorher im Vorgespräch schon gesagt, ist das eine, ihr seid ja nun aktive Investoren. Ist das eine gute und spannende Phase dennoch zum Investieren oder ist das eben eher ein Abwarten und auf der Pirsch sein?
Also für uns ist das eigentlich jetzt das Szenario, also nehmen wir mal jetzt erstmal so Ende Mai als Zäsur sozusagen, da kann ich vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, wie grundsätzlich solche Phasen auf unser Portfolio wirken und wie wir das durchsteuert haben, aber jetzt so eine Situation, wo halt im Grunde wie wir das gerade so ein bisschen so beschrieben haben, eigentlich so ein gefühlt schwieriges Umfeld ist, wo auch nicht unbedingt so klar ist, wo kann jetzt der Wachstumsimpuls herkommen, beziehungsweise wo kommt der Impuls her, der jetzt die Aktienmärkte wie ein S&P 500, wie ein Nasdaq 100 nochmal 10-15% nach oben bringt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Phase für uns, weil wir ja als aktive Manager versuchen halt eben die Unternehmen zu finden, also die Spreu vom Weizen zu trennen, die dann auch in einem, sagen wir, normalen oder vielleicht schwierigen Wirtschaftsumfeld trotzdem ihre operativen Kennzahlen halten oder verbessern können und die halt eben so viel Wachstum haben. Also wir sind jetzt nicht generell Growth-Investoren, so sehen wir uns auch nicht. Aber es ist schon so, dass die Unternehmen, die wir aus unserer Fundamentalanalyse auswählen, meistens so zwischen 20-40% Umsatzwachstum im Jahr haben. Das heißt, das ist eigentlich schon mal eine schöne Voraussetzung, dass wenn jetzt erstmal sozusagen nichts passiert und also diese Unternehmen schaffen es, ihr Umsatzwachstum zu realisieren und wir haben die richtigen, dann sind wir schon mal einfach mal irgendwie sowas so 10-15-20% im Umsatzwachstum erstmal vor dem breiten Markt, wenn man so sagt, Nasdaq 100 jetzt so auf die nächsten 12 Monate 9% eingepreist sozusagen. Ne? Und das ist dann natürlich etwas, was uns erstmal zum Vorteil gereicht. Und dann gibt es so eine sogenannte Dispersion. Nicht alles läuft in eine Richtung, alle Aktien, sondern die laufen in verschiedene Richtungen. Und zwar laufen die in verschiedene Richtungen auf Basis ihrer tatsächlich operativen Kennzahlen, die ich mit Fundamentalanalyse feststellen kann. Also das ist erstmal ein gutes Umfeld, um einfach eine Überrendite, also ein Alpha zu machen, besser zu sein als der Index. Wenn ich jetzt rein auf absolute Rendite gucke und ich möchte möglichst viel Geld damit verdienen, dann ist uns natürlich auch eine Phase wie 2023 oder 2024 lieber, weil wir dann halt eben on top auf den Index, der Nasdaq macht 30, wir machen nochmal 30 drauf und dann sind wir irgendwo bei 60-65%, wo wir zum Beispiel letztes Jahr mit unserem Flagship-Fonds rausgelaufen sind. Also das Potenzial, mehr Geld zu verdienen, ist natürlich, wenn ich einen positiven Trend habe oder einen Bullenmarkt, viel, viel einfacher. Was für uns eher schwieriger ist, in den Titeln insbesondere, in denen wir uns bewegen, ist, wenn es so einen exogenen Schock gibt. Das heißt also, im Grunde ist sowas wie, sagen wir Mitte Februar bis Ende Mai, diese Phase, die wir jetzt gerade hatten, ist erstmal nachteilig für uns. Weil was dann häufig passiert ist, wenn man jetzt eine Coca-Cola oder sowas nimmt, wenn man jetzt versucht zu überlegen, okay, wenn der S&P 500, wenn der jetzt sozusagen 1% rauf oder runter geht, wie viel geht dann Coca-Cola rauf oder runter. Dieses Verhältnis ist bei Coca-Cola super stabil, bei vielleicht 0,6 oder so, keine Ahnung. Ne? Bei unseren Aktien ist das dann schon mal eher so bei 1 oder einen Tacken höher, aber was bei denen sehr häufig passiert, ist, dass in diesen Stressphasen das auf einmal sehr viel höher geht, nämlich auf 2, 2,5 oder 3. Und das ist dann etwas, wo wir eigentlich aktiv dann auch wieder eher aus einer Risikomanagement-Sicht ins Portfolio eingreifen müssen, weil ansonsten ist genau in der Phase, wo der Markt runtergeht, nehmen wir dann mehr von diesem Market Drawdown oder von diesem Fall des breiten Index mit, als wir das nach oben hin dann getan hätten. Und das ist natürlich eine negative Asymmetrie, wie man das nennt, die wir natürlich kontrollieren müssen. Und das haben wir zum Beispiel diesmal jetzt sehr, sehr gut geschafft durch quantitatives Risikomanagement. Aber im Grunde ist das nicht das Idealszenario erstmal für unser Portfolio, aber im Grunde natürlich immer eine Chance auch zu zeigen, dass man sein Risiko unter Kontrolle hat oder auch einen Unterschied gegenüber anderen Managern zu machen, die natürlich mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben, wenn sie in den Titeln unterwegs sind, in denen wir unterwegs sind. Und damit meine ich halt eben genau nicht nur Big Tech und Magnificent Seven, sondern wir haben ja einen Großteil unserer Fund-Assets sind eigentlich immer in Unternehmen investiert, die so, sagen wir mal, 5-100 Milliarden Marktkapitalisierung haben.
Also so zweite, dritte Reihe, wo man natürlich logischerweise, wenn alle Big Tech sind und Mag 7, dann ist recht wenig Alpha generiert, wenn alle das Gleiche machen.
So ist es, genau. Aber auch da muss man natürlich auch ein Stück weit, also man muss da flexibel sein oder wir sind da agnostisch. Zum Beispiel, wenn man jetzt Anfang 2023 nimmt oder Ende 2022 nach der Veröffentlichung von ChatGPT. Wir haben generative KI relativ lang beobachtet gehabt. Uns hat aber immer dieser iPhone-Moment gefehlt, sodass wirklich die breite Öffentlichkeit sagt, wow, das ist ja total super. Und das war dann eben dieser iPhone-Moment. Und dann haben wir halt eben, wir hatten Konzepte halt in der Schublade, wie wir haben uns natürlich vorher überlegt, wenn dieser iPhone-Moment kommt, wer profitiert denn eigentlich? Und uns war dann, oder sagen wir, das wahrscheinlichste Szenario für uns war, dass dann halt einfach am Anfang die Unternehmen, die schon bestehende Software haben, die schon bestehende Kundenbeziehungen haben, durch die Integration von generativer KI eben genau diese Software, diese Programme eigentlich am meisten profitieren würden. Und das waren dann halt alles Unternehmen, die man eher zu Big Tech oder Magnificent Seven zählen würde. Das kann, da war es ein Adobe und das war ein Microsoft und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch sehr viel im ersten Quartal und zweiten Quartal waren wir dann auch sehr viel in diese Unternehmen eben investiert, weil das halt eben die beste Möglichkeit war aus unserer Sicht, an dieser ersten Welle von generativer KI am Kapitalmarkt eben zu profitieren. Aber ansonsten versuchen wir eigentlich eher davon eben Abstand zu nehmen, weil genau wie Sie sagen, ne, wenn da irgendwie alle drin sind, dann ist schwer, da Alpha zu machen. Aber umgekehrt ist natürlich auch genauso schwer, da überhaupt mitzuhalten, was sicherlich in 2023 den allerwenigsten Leuten gelungen ist, wenn man da dreistellige Renditen mit Nvidia verdient hat.
Ja, ist dann schwierig, wenn man Nvidia dann nicht irgendwie wenigstens mit dabei hat. Alpha-Grenerien hin oder her, aber dagegen anzukämpfen, ist wie so ein Mitmühlkampf so ein bisschen, ne?
Ja, das stimmt.
Ich würde noch ganz kurz abschließen,
an ganz interessanten Situationen, nur der Punkt eben noch, genau in diesen, wenn man sich diese Flow-Positionierung anguckt, ist genau das, was Sie sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, das war das erste Mal so leicht angedeutet Mitte Juli 24, in diesem ersten Drawdown, wo viele erstmal den Return on Investment von den ganzen generative KI-Investitionen in Frage gestellt haben. Und man hat es dann noch mehr jetzt im Februar, März gesehen, wo es normalerweise ja immer, wenn es technologiespezifische Drawdowns gibt, dann ist es immer so der Place to hide. Dann geht man immer aus den aggressiven Titeln raus und geht in Magnificent Seven oder kauft Microsoft, weil da kann man dann jetzt sozusagen sich verstecken. Das ging aber diesmal gar nicht, weil die eher im Mittelpunkt davon standen. Und das liegt aus so einer Flow-Sicht genau an dem, was Sie jetzt gerade sagen. Da sind einfach super viele Leute, die das eigentlich gar nicht haben wollen, die daran gar nicht glauben, die denken, das ist überbewertet, was auch immer, aber die müssen es trotzdem kaufen, weil sie nah an der Benchmark sein müssen oder weil sie halt eben genau die Benchmark die ganze Zeit nicht geschlagen haben und gefühlt gezwungen sind, diese Aktien zu kaufen, wenn sie nicht ihr eigenes Geschäftsmodell zerstören wollen.
Ja, ist ein spannender Punkt. Ich würde noch mal einmal ganz kurz eine Frage noch zurückkommen zu dem Thema der Marktphasen. Sie haben es gesagt, ihr habt ja auch mehr Quantitatives mit eingebaut, um ein bisschen Risikostreuung hinzubringen. Was waren dann so die Lehren aus der 2021er Zeit, in der ihr natürlich auch nach unten gut viel mitgenommen habt?
Mhm. Das war milde formuliert, vielen Dank. Ja.
Also ich habe manchmal daher, höfliche Momente, selten, aber...
Ja. Also es war schwierig und wir haben eine Menge Sachen mitgenommen, eine Menge Lehren draus gezogen. Ich würde sagen, man kann es so ein bisschen in drei Teilbereiche unterteilen und wir sind sozusagen an diesen, sagen wir, neuen Risikomanagementprozess sind wir erstmal mit dem Grundgedanken drangegangen, dass wir gesagt haben, okay, was können wir eigentlich machen, um unser Risiko besser zu kontrollieren, vor allen Dingen das Verlustrisiko. Ich rede jetzt nicht unbedingt über Volatilität oder Schwankungsbreite oder so. Das ist für uns kein Risiko, sondern für uns ist das Risiko der tatsächliche Verlust vom höchsten Print des Fonds nach unten sozusagen. Das ist erstmal das primäre Risiko. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das eigentlich machen, ohne unsere DNA und unser Home-Turf zu verlassen, wo wir sagen, wir sind eigentlich eher in offensiven Titeln unterwegs. All das, was wir machen, auch wir setzen auch sehr viel alternative Daten in der Analyse ein, das funktioniert alles eher in diesen Titeln, die genau eben diese Eigenschaften haben, die ich da anfangs beschrieben hatte, diese sogenannten Tail-Betas, die dann hochgehen und man muss sie kontrollieren. Und das haben wir dann halt eben versucht, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht eben diese Upside, die wir in der Lage sind, mitzunehmen und diese Überrendite, das Alpha, eben aufgeben. Aber was können wir machen? Das war so mal die Maßgabe. Und dann sind wir als erstes ganz vorne im tatsächlichen Aktienselektionsprozess gestartet und haben nochmal verschiedene Maßnahmen ergriffen. Eine, die wahrscheinlich die wirkungsvollste war für uns, wir haben so eine sogenannte Devil's Advocate Session eingeführt. Da ist es dann so, wenn wir ein Unternehmen auf mehr als 5% des NAV heben, das so zu einer sogenannten High-Conviction-Position bei uns wird, dann beschäftigt sich nochmal ein anderer Analyst mit dem Unternehmen, das wir da eben auf über 5% im Fonds gewichten wollen und baut quasi Antithesen aus. Also dessen Aufgabe ist es, und dafür kriegt er wirklich mehrere Tage Zeit, mehrere Manntage Zeit, die These des Lead-Analysten, der das Unternehmen covert und eben auch vorgestellt hat, eben anzugreifen. Und dann schließen Jan und ich uns mit den beiden und vielleicht, wenn sinnvoll, noch mit einem anderen Analysten so lange in einen Raum ein, bis wir bis jeder Angriff entweder abgewehrt wurde oder halt eben Kratzer in der Rüstung sind und wir nochmal nachschauen müssen, ob wir nicht doch irgendwie was übersehen haben. Und das kam insbesondere aus der Lehre von 2-3 Unternehmen in 2022, wie unternehmensspezifisch, wo wir die ein oder andere Sache dann halt eben entweder übersehen haben oder sie nicht wichtig genug eingewertet hatten, den Aspekt. Der zweite Teil ist dann dieses ganze Top-Down-Research, also Makro-Kennzahlen beobachten, Inflation, Wachstum in den USA oder in China, eben diese ganzen Flow-Analysen, das sind halt, über die ich vorher dann geredet hatte, Positionierung, das sind alles Sachen, die hatten wir davor mehr oder weniger gar nicht gemacht und die machen wir jetzt dann mit deutlich mehr Aufwand und das fließt dann auch ins Investmentkomitee und in die Entscheidung mit ein. Eher aus so einer Risikobrille, dass man sagt, okay, das ist eine sehr hohe Hürde schon, dass wir anfangen, unser Portfolio zu verändern. Wir sind ja immer noch Stockpicker und nicht irgendwelche Leute, die jetzt aufgrund von Makro-Kennzahlen Portfolio-Exposures hin und her shiften. Also das ist nicht die Idee. Aber wir wollen halt nicht nochmal etwas übersehen. Und der dritte Teil sind dann halt eben die angesprochenen quantitativen Maßnahmen. Wir haben sehr viel neue Risikomodelle, also Modelle, die uns gegeben gewissen Marktphasen vorhersagen, was ist die Wahrscheinlichkeit eines 10%, 15%, 20% Verlustes in den jeweiligen Fonds, richtig kalibriert auf die Verteilungsfunktion der Fonds. Oder wir haben Faktor-Risikomodelle gebaut, wo wir einfach genau wissen, eben das, was ich vorhin beschrieben hatte, diese Tail-Betas, ja, die kann man dann wiederum zerlegen. Wo kommen die eigentlich her? Die werden von bestimmten Faktoren getrieben. Die zerlegen wir dann sozusagen mit stochastischen Methoden und wissen ganz genau, okay, welche Aktie sorgt eigentlich dafür, dass dieses Tail-Beta so groß ist und können dann sehr, sehr bewusst sozusagen das Portfolio hin und her shiften, um das etwas besser zu kontrollieren. Und das hat uns jetzt, wie gesagt, insbesondere, das haben wir sehr viel im Februar, März gemacht. Danach waren das eher so Hedging-Themen, aber im Februar, März hat uns das sehr viel geholfen, diese Tailbetas deutlich besser am Ende zu kontrollieren. Erstmal nur durch Umschiften oder halt eben dann, wenn wir nichts gefunden haben, was uns gut gefallen hat, was die benötigten Eigenschaften hatte, dann halten wir halt auch mal Kasse. Das haben wir früher auch nicht gemacht.
Ist natürlich auch immer, was man gerne vergisst, ist so, Momentum ist natürlich eine ganz wunderbare Sache, weil Trends immer länger laufen, als man denkt, ganz allgemein gesprochen. Aber Momentum ist halt dann auch a bitch, ich darf das so sagen, auf meinem Kanal, weil es halt auch in die andere Richtung wirkt, wenn man es übersieht.
Ja, absolut. Und das Gefährliche bei Momentum jetzt, und da sind wir ja auch bei das sind eher gängige Faktoren, ne? Value, Growth, Momentum, das sind ja so diese klassischen Pharma-French-Faktoren. Bei Momentum ist es nochmal so, dass besonders die Reversals besonders gefährlich sind sozusagen. Das heißt, irgendwann ist es halt so, und das kann uns genauso gut passieren, wir sind uns nur dessen sehr bewusst, wenn wir jetzt ein Unternehmen aussuchen, das seine operativen Kennzahlen sehr, sehr stark verbessert. Und es wird dann, und das wird immer offensichtlicher, dass es das tut. Dann gibt es ja so diese sogenannte Investor Discovery. Das heißt, wir sind in einem Titel drin, der Titel fängt an zu steigen und immer mehr Leute merken, dass ein gutes Unternehmen, weil es immer offensichtlicher wird. Und wenn das dann bei einem Unternehmen passiert, was ohnehin schon eine hohe Marktkapitalisierung hat, wie zum Beispiel Nvidia, wir waren zum Beispiel ganz, ganz früh in Nvidia investiert, bereits im Januar und haben die Position immer weiter ausgebaut und Nvidia war ein Großteil von 2023, war das eine Top-3-Position in unserem Fonds. Wenn das dann noch ein Unternehmen ist, was ohnehin schon eine mehrere hundert Milliarden Marktkapitalisierung hat und dann geht das in so einen Momentum-Trend rein mit den ganzen Passiven, auf einmal ist da gefühlt jeder drin und das Momentum ist extrem stark und dann bekommt man sowas wie DeepSeek, wo dieses KI-Modell aus China veröffentlicht wurde und dann geht dieses Reversal, das dann auf einmal, wenn dann gemerkt wird, oh, da ist jetzt offensichtlich erstmal ein Problem, ob das eins war oder so, ist ja eine ganz andere Sache, war eigentlich gar keins, aber der Markt hat zumindest gedacht und dann wird selbst mal ein Titel wie Nvidia, der mehrere Billionen Marktkapitalisierung hat, der fällt dann einfach mal 15% oder so und das liegt zum Teil eben an diesem Momentum Reversal, weil sehr, sehr viele Leute da drin sind und da muss man natürlich höllisch aufpassen, wenn man sozusagen, eigentlich haben wir ja unseren Job richtig gemacht, wir haben das früh erkannt und wir sind vielleicht auch hoffentlich dann mit der richtigen These da drin, aber dann sind halt ganz viele Leute technisch da drin und oder passiv, wenn das in der Marktkapitalisierung auch immer weiter steigt und dann ist insbesondere Momentum, die Momentum Reversals sind noch viel gefährlicher. Ja.
Jetzt, Sie haben es ja auch angesprochen, ihr verfolgt ja eigentlich eher einen wie soll ich sagen, eher einen Value-Ansatz mitten in diesem Growth, in dieser Growth-Welt. Sie haben es auch schon ein bisschen angerissen. Wie kann man Value bewerten bei, speziell wenn ihr Stockpicking in der zweiten und dritten Reihe macht, wo Alpha herkommen soll? Also was hat einen Wert, was noch nicht existiert?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man unbedingt sagen kann, dass das nicht existiert. Also ich sehe diese, diese Diskussion, die gibt's ja schon sehr, sehr lange, ne? Dieses Value versus Growth zumindest mal, ne? Die gibt's ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Und das hat irgendwann dann mal so, das war ja auch so Pharma French Research, das war alles in den 80er Jahren. Und dann hat das irgendwie ist das so auf die quantitative Schiene abgebogen. Das heißt, jeder hat irgendwie versucht, das mit Kennzahlen wie Price to Book über X oder unter X und einer Kombination von vielen Faktoren irgendwie nachzubauen. Und dann ist das so eine Art von irgendwie dogmatischer Diskussion aus unserer Sicht sozusagen geworden, wo es dann die Leute gab, wir sind Value, wir sind Growth-Investoren und das ist alles irgendwie anders. Wir sehen da eigentlich gar keinen Widerspruch drin. Wir selber, ne, wie Sie richtig sagen, sehen uns als Value-Investoren. Bei uns hat auch jeder Graham gelesen. Und das ist genau eben der Punkt. Für uns ist der einzige Unterschied, wenn ich jetzt wieder auf Faktoren oder Kennzahlen, wenn ich das irgendwie erfassbar machen will, zwischen Value und Growth ist, wie weit schaue ich voraus, um diese Beurteilung zu machen. Value ist natürlich sehr in der Gegenwart, ja, in der reinen Lehre, wo man sagt, okay, ich habe sehr viel, das ist ja eine Zeit, wo es sehr viel mehr börsengelistete Unternehmen gab, die sehr viel Hard Assets hatten. Dann hat man die bewertet und man sieht, oh, das handelt vielleicht irgendwie bei 0,8 mal Buchwert und eigentlich müsste das bei 1,2 mal handeln und so hat man dann sein Geld verdient. Das ist natürlich bei Wachstumsaktien häufig ungleich schwieriger, gerade im Technologiebereich, weil die haben ja gar nicht so viele Hard Assets, die ich jetzt bewerten kann. Aber trotzdem kann ich ja die gleichen Kennzahlen. Und das ist eben auch genau nochmal der Punkt, wo wir auch die Unterscheidung machen zu anderen Managern, die sozusagen Disruptive Technology machen, die sagen, Portfolio Management, Portfolio Konstruktion, KGV, alles egal. So denken wir da gar nicht drüber nach. Aber während der klassische Growth Investor sehr stark auf die letzten 12 Monate guckt und sehr stark in der Gegenwart ist, sind wir viel mehr in der Zukunft. Und wenn man sich auch mal anschaut, selbst Growth Investoren oder halt Growth Research Häuser oder so, die haben sehr häufig nur Forecasts, die irgendwie ein Jahr sind und dann irgendwie 10 oder sowas. Und wir machen uns sehr viel Arbeit, um die nächsten 3 Jahre vorherzusagen. Und dann ist da eigentlich fast gar kein Unterschied mehr, weil wenn ich dann nämlich überlege, wie ist das KGV, wie ist das Price to Cashflow und so weiter von diesem Unternehmen in 3 Jahren, wenn das und das und das und das eintritt, was in meiner These drin ist, dann liegen diese Kennzahlen von dem, was dann sehen die auch gar nicht mehr so teuer aus sozusagen, weil wenn ich das Wachstum dann mit einberechne, dann ist das und dann ist das gar nicht mehr so weit weg. Und ein gutes Beispiel für diese Gegenwart versus Zukunft ist meiner Ansicht nach Amazon, weil ich glaube, Amazon hat in seiner Geschichte 7 oder 8 Mal bei einem KGV der letzten 12 Monate von 100 gehandelt. Ja, und jetzt sehen wir ja, wo es heute ist.
Das ist natürlich absolut richtig. Die Frage ist nur immer, hat man es in der Form des Wachstums so kommen sehen. Also es geht ja nicht nur darum, ist etwas optisch teuer im Vergleich zu General Electric oder Coca-Cola beispielsweise, logischerweise. Es geht ja nicht um Äpfel mit Birnen vergleichen, aber es geht natürlich darum, bei einem mutmaßlich sehr häufig Non-Profit-Unternehmen mit überschaubarem Cashflow ein Zielkorridor zu finden, zu sagen, das ist einigermaßen cool oder fair bewertet oder spannend bewertet und deswegen investierbar bei überschaubarem Risiko.
Ja.
Also erhöhtes Risiko logischerweise im Vergleich zu so einem Old-School, Old-Economy-Unternehmen, das ist eh klar, aber
Ich glaube manchmal so ein bisschen, dass das, also ich glaube, man unterschätzt oder viele Investoren und Kapitalmarktbeobachter unterschätzen diesen Raum dazwischen, zwischen dem Old Economy General Electric und irgendeiner Bude, die irgendwelche Genscheren anwendet und vielleicht in 10 Jahren 10 Milliarden wert ist. Ne? Wenn wir mal bei Casey Woods sind, da ist ja immer so, okay, wir gucken jetzt mal 10 Jahre in die Zukunft, dann sind das diese 10 oder 12 Unternehmen, die dominieren dann den Markt. Und was dazwischen passiert, ist eigentlich relativ egal. So denken wir ja nicht drüber nach. Das heißt, wenn ich auch über ein KGV und so weiter rede, das ist wichtig für uns. Wir können das tatsächlich für unser Portfolio auch ausrechnen, weil die tatsächlich alle einen Gewinn haben. Das heißt, es gibt eigentlich tatsächlich sehr viele Unternehmen, die mit diesen 20-40% ihren Umsatz steigern im Jahr, die aber auch einen Cashflow haben und die auch Gewinne haben und die man auch eigentlich eher mit klassischen Methoden auch tatsächlich bewerten kann. Wir haben das sogar insofern institutionalisiert, dass wir eine eigene Software haben, Axia. Also wir sind, ne, vielleicht nochmal einmal kurz, so, um das zu erläutern, wir sind nicht nur Technologieinvestoren, sondern wir sind auch ein Technologieunternehmen. Das heißt, die ganze Software, die wir einsetzen, die Software, die wir zum Beispiel einsetzen, um alternative Daten auszuwerten, diese Bewertungssoftware Axia, das System, mit dem wir die Portfolios managen, das sind alles selbstgeschriebene Systeme. Wir haben keine oder nur ganz wenig gekaufte Software von extern. Wir haben 6 Programmierer hier sitzen, die uns halt eben diese Systeme immer weiterentwickeln und pflegen. Und eins davon ist halt eben dieses Axia, wo wir das institutionalisiert haben. Und dann kommt nämlich genau das nochmal hinzu, was Sie gerade gesagt haben. Ich darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern Äpfel mit Äpfel. Ja, das heißt, dieses System hat eben unser Universum von sehr ähnlichen Unternehmen genau angepasst auf ihre spezifischen Sektoren, weil da muss man mal dieses, ne, das sind immer so kleine Stellschrauben, die man, an denen man drehen muss, bis man sozusagen das KGV oder das Price to Cashflow von dem Unternehmen A mit B und C und D vergleichbar gemacht hat. Und das ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage für uns, dass wir halt einfach sagen können, was ist die relative Attraktivität dieses Unternehmens zu unserem Opportunity Set, also zu anderen Unternehmen, die wir gut verstehen und die, sagen wir mal, in unserem Universum unterwegs sind. Ja, und das ist dann eben genau das, was man machen muss und was dann einfach auch teilweise eben dazu führt bei uns. Es steht nicht nur aktiv drauf, sondern ist auch aktiv drin. Wir schlagen 3-mal im Jahr das Portfolio um, was dann eben zu diesen, Reallokationen zwischen den Unternehmen führt, die wir doch recht regelmäßig in einem Bereich von 2, manchmal 5 oder 7% dann auch tatsächlich machen. Aber das ist genau der richtige Punkt. Man muss halt eben diese Bewertungssensitivität haben und halt eben sich die Mühe machen, in diesen ganzen Modellen die Äpfel mit Äpfel-Vergleich dann tatsächlich auch hinzukriegen. Und das geht bei sehr, sehr vielen. Wenn wir jetzt über genau diesen und aus unserer Sicht viel kleineren Teil unseres Opportunity-Sets sprechen, den Sie gerade angesprochen haben, wo wirklich mehr oder weniger vielleicht mal ein bisschen Umsatz ist, aber alles Cashflow-negativ, alles im Investitionsmodus, das ist natürlich ungleich schwieriger. Dann ist man natürlich eher in so einer Art von philosophischen Diskussionen, dann kann man sicherlich Research machen darüber, wie groß ist der adressierbare Markt oder was sind die Old Economy Wettbewerber, wie viel können die denen wegnehmen und so, aber dann ist das schon, sag ich mal, deutlich mehr Vision und Diskussion der Zukunft und viel weniger klassische Fundamentalanalyse. Aber wie gesagt, es gibt einen sehr, sehr breiten Raum dazwischen von Wachstumsunternehmen, die Cashflow positiv und profitabel sind, die wir mit unseren Methoden sehr gut analysieren kann.
Und doch, wenn wir mal gerade auf natürlich diesen ganzen KI-Hype kommen, wir haben es gerade vorhin natürlich auch schon drüber gesprochen, kommt da plötzlich sowas DeepSeek daher und man, sagen wir mal, so ein breiter Markt, der dann den natürlich auch die größeren Aktien bewegt, stellt dann doch fest, hoppla, diese ganzen gigantischen Investitionen, die da gerade in KI-Modelle passieren, werden zumindest mal vielleicht nicht pauschal in Frage gestellt, aber doch ein bisschen anders bewertet oder man schaut mit einer anderen Brille drauf, vor allem wenn dann eben doch immer mal wieder was passiert. Ne? Das ist natürlich auch schon immer die Kehrseite der Veranstaltung.
Ja, da kann ich definitiv nicht widersprechen. Ja. Wobei ich schon häufig das Gefühl habe, aber das ist natürlich vielleicht auch, dann liegt da ein bisschen in der Natur der Sache, dass dieser Adjustierungsprozess am Markt häufig deutlich heftiger passiert, als man das, wenn man sehr nah an den Themen dran ist, eigentlich so erwarten würde. Ne? Und das war jetzt sowohl letztes Jahr, ich hatte es schon kurz angesprochen, im Juli, das war ja so ein bisschen der Start, dann hinterher kamen schlechte Arbeitsmarktdaten und Bank of Japan hat die Zinsstrategie geändert und so weiter. Das kam ja alles hinzu damals,
ja.
Dieser Drawdown. Aber im Grunde ging das erstmal schon von dort aus. Und da habe ich auch dann im September nochmal ein White Paper drüber geschrieben, was wir veröffentlicht haben, wo man einfach das nochmal ein bisschen eingeordnet hat, ob das, und das kam ja damals tatsächlich sogar von diesem riesigen und weltbekannten Venture Fund Sequoia, die haben ja quasi so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht mit so einem Blog-Eintrag, den die gemacht haben, irgendwie, glaube ich, das 600 Milliarden Conundrum oder sowas, wo sie gesagt haben, hey, wie soll das eigentlich jemals zurückgezahlt werden? Und da haben die halt einfach so ein bisschen aus unserer Sicht offenbart, dass sie da an den zumindest börsengelisteten Unternehmen nicht nah genug dran waren, um das wirklich einzuschätzen. Und deswegen haben wir das eigentlich relativ entspannt gesehen und haben damit, sagen wir mal, in der kurzen oder mittleren Frist dann auch recht bekommen. Und auch bei DeepSeek waren wir eigentlich relativ entspannt und sind es auch immer noch, weil ich glaube halt eben, was viele Leute, so der initiale Schluss, den viele Leute gezogen haben und der auch zu diesem wahnsinnigen Wertverlust von Nvidia, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten, von einem Tag, das war ja mal einmal die Marktkapitalisierung von Visa, ja, die da einfach mal aus im Schornstein verraucht ist sozusagen. Und der Rückschluss war, okay, jetzt wird viel weniger generativer KI-Berechnungsworkload, GenAI-Workload, wird man viel weniger brauchen. Deshalb braucht man nicht mehr so viele GPUs, deshalb braucht man nicht mehr so viele Datencenter und nicht mehr die Energie. Und all das, was vorher sozusagen als Flaschenhals gesehen wurde, war jetzt sozusagen gone und das braucht jetzt keiner mehr oder viel weniger und das ist alles übertrieben. Was aber eigentlich sehr, sehr wichtig war und tatsächlich hatte das auch Satya Nadella, glaube ich, sogar am gleichen Tag auch in einem Blog-Eintrag und auf X auch gepostet, dass er gesagt hat, hey, er sieht hier eigentlich eine Parallele zu J-Rons Paradox. Das ist ja so ein bisschen das kommt ja ursprünglich mal, Sie nicken, Sie haben es wahrscheinlich auch schon mal gelesen, kommt ja ursprünglich dann so ein bisschen aus dem 19. Jahrhundert in der atmosphärische Dampfmaschine, ne, die wird dann irgendwie effizienter und alle denken, oh, jetzt geht der Kohleverbrauch runter, aber der Kohleverbrauch geht hoch, weil es einfach immer mehr Applikationen gibt, wo man das jetzt anwenden kann, weil es viel günstiger ist. Und das ist ja, wenn man so will, jetzt J-Rons Paradox on Steroids, weil wir jetzt ja nicht irgendwie das, sagen wir mal, das irgendwie 20% oder 30% günstiger geworden ist, sondern irgendwie 90 oder 95, je nachdem, worauf man schaut. Und das ermöglicht einmal immer mehr Anwendungen sozusagen zusammen mit den immer besseren Modellen. Das heißt, an immer mehr Stellen wird generative KI eingesetzt. Plus wir kommen jetzt langsam in diesen Bereich, das ist eigentlich eher so mental die dritte Welle ist, dass wirklich tatsächlich neue Geschäftsmodelle entstehen. Momentan nur in den Private Markets. Wir beobachten, das können natürlich nicht investieren, haben wir nicht die Vehikel für. Aber da passiert jetzt was. Und das ist eigentlich, das zeigt uns eigentlich, oder der Rückschluss war initial auch für uns, mittelfristig sollte die Nachfrage eigentlich steigen. Das heißt, das Thema KI-Infrastruktur sollte sich eigentlich sehr schnell wiederholen und das ganze Thema Energie ist der Flaschenhals und Datencenter. Das ist nach wie vor noch ein sehr, sehr spannendes Feld, in dem man sich bewegen kann. Und jetzt am Ende muss man halt sagen, Nvidia hat wieder sehr, sehr, aus unserer Sicht sehr, sehr gute Ergebnisse jetzt gerade geliefert. Genauso Micron, Credo Technologies, diese ganzen Unternehmen, die da irgendwo in der Wertschöpfungskette unterwegs sind. Und die handeln auch alle wieder nahe ihren All-Time-Highs. Also sagen wir mal, diese ganze DeepSeek-Scare auf der KI-Wertschöpfungskette ist eigentlich schon wieder ausgepreist. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Energieteil.
Was ist denn dann wir haben ja jetzt über die erste oder zweite, das kann man immer drüber streiten, Welle gesprochen, wenn wir mal aufs Investieren kommen. Was ist denn dann Beyond dann die dritte Welle, die dann interessant wird zum Investieren?
Das ist eben genau das sind eben die Anwendungsfälle. Ne? Das eine ist halt eben so ein bisschen Teil der dritten Welle, aber wird für uns im Kapitalmarkt etwas später halt eben kommen, wirklich neue Geschäftsmodelle. Aber dass man jetzt halt eben immer mehr die Applikationsanbieter eben die nächsten Gewinner sein werden. Und das wird nicht nochmal so sein wie beim ersten Mal, wo es ganz klar Microsoft, ganz klar Adobe und andere Spieler sind eben dann halt, was ja am Ende zu diesem Magnificent Seven Basket im Wesentlichen geführt hat, sondern dass das jetzt eigentlich Unternehmen auch, die dann primär in der zweiten und dritten Reihe sind, die vielleicht eher ein spezifischeres Geschäftsmodell haben, die sich zum Beispiel im Education Technology Sektor oder im Health Technology Sektor oder sowas bewegen, die jetzt anfangen können, ihre Geschäftsmodelle einfach deutlich besser damit zu entwickeln, noch mehr, also die haben ja eh alle schon relativ hohe Margen, diese ganzen Softwareunternehmen oder die Asset-Light-Unternehmen, und die können sie jetzt noch mal weiter verbessern. Das heißt also, was bei diesen Unternehmen nach oben gehen wird, ist Umsatz und Gewinn pro Mitarbeiter. Die werden alle immer effizienter und die sind natürlich so, wie man immer so schön sagt, Digital Native. Das heißt, die haben die Infrastruktur, um da schnell einzubinden. Die haben da x Leute sitzen, die wissen, wie man eine Gen-KI-Schnittstelle bedient und das in die Systeme einbaut. Wir sehen das selber bei unserem Data Engineering auch, diese Coding-Tools, also wo man der generativen KI sagt, schreib mir jetzt einen Code, der das und das und das macht, macht diese Leute viel, viel effizienter. 50-70% mehr Output pro Mitarbeiter mit Coding-Tools, die 200 Euro im Monat kosten. Das ist schon wirklich verrückt. Also da sind wir so an so einem Punkt, der dann halt eben genau diese Unternehmen im Technologiebereich viel stärker im Wert steigen lassen wird, als es die Magnificent Seven vorher waren. Also ich glaube keinesfalls daran, dass man nochmal mit Magnificent Seven kaufen in den nächsten 2 Jahren sein Geld verdoppeln wird. Das wird nicht passieren. Diese Welle ist ist erledigt. Auch die zweite, sagen wir mal, Infrastrukturwelle ist, will ich nicht sagen, erledigt, aber dieses explosive, überraschende Wachstum, das wird auch nicht mehr da sein. Da ist die Messe gelesen, die Leute wissen, was da kommt, alle haben sich darauf eingestellt, das ist alles viel klarer mittlerweile, aber das ist dann der interessante Teil. Das heißt, die Applikationsanbieter sind die, die jetzt profitieren, insbesondere durch Agentic AI, also dass halt eben diese Chatbots, diese Modelle auf spezifische Aufgaben holistischer losgelassen werden sozusagen, wo sie mehrere, sagen wir, vielleicht Schnittstellen im Unternehmen haben, wo die auf dieses und jenes System zugreifen, Informationen bekommen, Vorschläge für E-Mails, für alles Mögliche machen. Und das ist auch nochmal etwas, was außerhalb, sagen wir mal, für des Technologiebereichs einfach auch super interessant ist, wo wir jetzt nicht investieren würden. Aber Gen-KI wird eine Rolle in jedem Sektor spielen. Und dann, wenn ich sage jedem, dann meine ich jeden. Ja. Und ja, man kann das jetzt zum Beispiel schon sehen, wenn man da ganz genau hinguckt, ist jetzt wie gesagt nicht unser Home-Turf, würden wir jetzt nicht kaufen. Aber wenn man jetzt über Unternehmen nachdenkt, wo der Kundensupport ein sehr, sehr wichtiger Faktor oder sehr großer Kostenpunkt in deren G&V ist, da könnte man jetzt über Banken nachdenken, über Versicherungen und so weiter, wo dann sehr viel auch schriftlich gemacht wird. Ob das jetzt eine Versicherung ist, wo einer sagt, hier, ich muss jetzt, mir ist hinten einer aufgefahren und jetzt muss ich hier irgendein Schadengeld machen oder sowas. Das sind ja alles wieder dann schriftliche Sachen, wo dann die KIs teilweise die Bilder selber interpretieren können und dann sagen können, mit 99% Wahrscheinlichkeit ist das gedeckt sozusagen. Ne? Das, wo Informationen zusammengesucht werden, zum Beispiel in der Krankenversicherung oder so, wo man dann irgendwo in 500 Seiten Pamphlets nachgucken müsste, ist jetzt genau diese Heilbehandlung gedeckt. Kann eine KI in einer Millisekunde, ne, wenn sie darauf trainiert ist. Oder halt eben, was wir bei Banken gesehen haben, wir waren sehr, sehr lange in Nubank, das ist mittlerweile nach Marktkapitalisierung die größte Bank in Brasilien, waren wir investiert. Die haben zum Beispiel sehr früh generative KI eingesetzt, um sozusagen den Kunden an den richtigen Ansprechpartner zu leiten mit ein paar Fragen von so einer Voice-AI sozusagen. Das verbessert gleichzeitig das Kundenempfinden, weil die nicht lange in der Warteschleife sind, sondern dem Bot sagen, was sie machen und dann reden sie genau hinterher mit dem Mitarbeiter. Das heißt, diese ganzen Mitarbeiter, die den ersten Anruf annehmen und dann sagen, ja, okay, und ich weiß nicht, und ich stelle sie mal an den durch und dann ist das in 70% der Fälle, wie man ja von sich selber kennt, doch nicht der Richtige. Ja. Das sind alles so Sachen, die halt eben dann in so einem, bei diesen Unternehmen einmal die Kundenzufriedenheit erhöhen werden und halt, wenn das, sagen wir mal, und das ist so bei manchen Banken, 30-35% der Kosten genau solche Sachen sind und ich kann die halbieren, dann hat das einen riesen Impact. Und das geht auch bei einer Bank wie der Deutschen Bank oder JP Morgan. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, das kriegt nur eine Neobank hin. Und wenn man dann darüber nachdenkt, was das für Einsparpotenziale sind, dann kann Gen-KI auch in klassischen Unternehmen oder Old Economy einen richtigen Unterschied machen.
Dann bin ich mal gespannt, ob wir in 10 Jahren euer Fonds aus lauter Oldschool, Old Economy Unternehmen besteht, die durch KI den riesen Hebel kriegen.
Schauen wir mal, ja.
Wäre fast ein bisschen langweilig, aber ich meine, wenn es funktioniert, warum nicht? Wenn wir jetzt mal nicht KI grundsätzlich denken, sondern einfach mal ein bisschen Tech und wir haben es natürlich gesprochen, zweite, dritte Reihe und wollen natürlich auch immer Stockpicking sehen, da muss natürlich jetzt zwangsläufig so ein bisschen die Frage kommen, was sind denn jetzt im Moment so spannende Tech-Unternehmen der zweiten, dritten Reihe und was ist denn eigentlich auch schon heiß gelaufen, mal abseits der Mag 7?
Heiß gelaufen finde ich schwierig, aber ich glaube, es gibt sicherlich ein paar Unternehmen außerhalb der Magnificent Seven, die jetzt klarer als KI-Gewinner identifiziert sind. Also wenn man jetzt einfach mal da überlegt, okay, was gibt es eigentlich so für Unternehmen, die einen ähnlichen Phänotyp haben, wie jetzt zum Beispiel Microsoft, bestehende Kunden, bestehende Software und die halt eben mit durch das Einbinden von generativer KI das besser machen können, kommt man zum Beispiel auf ein Unternehmen wie ServiceNow, was letztes Jahr wahnsinnig gut halt eben gelaufen ist, die ja sozusagen entlang der fast kompletten Corporate-Wertschöpfungskette, ob das jetzt HR ist, also Personalabteilung, ob das Einkauf ist, ob das Verkauf ist, das ganze Kundensupport-Thema, die haben ja überall klassische Softwarelösungen und für die ist das natürlich ein Segen gewesen sozusagen, dass sie halt eben ihre Kunden deutlich effizienter machen können. Die brauchen jetzt weniger Zeit, weniger Mitarbeiter und können dann natürlich und das ist meist tatsächlich nur ein Bruchteil, aber ein Bruchteil dieser Ersparnis können sie durch höhere Fees sozusagen einnehmen und deren, die sind da, sagen wir, mittlerweile sehr bekannt für und deren Gen-KI-Lösung, die sie dann sozusagen als Softwarepaket on top verkaufen, ist eins oder ist das am schnellsten wachsende Produkt des Unternehmens in der Unternehmensgeschichte. Und da reden wir darüber, dass das auch mal ein Startup war und wahrscheinlich sehr, sehr schnell gewachsen ist. Und das ist dann halt eben nicht heiß gelaufen, aber das ist jetzt mehr oder weniger so, dass das jeder verstanden hat, dass die einfach da vorne mit dabei sind und dann kann man die trotzdem noch investieren. Haben wir auch in manchen, zum Beispiel unserer defensiveren Fonds auch, sind wir da auch investiert, aber ist jetzt halt nicht so, dass man jetzt davon jetzt die plus 50, plus 100 in den nächsten zwei Jahren irgendwo erwarten kann. Das ist sicherlich mal so ein Thema. Ein Unternehmen, was auch sehr, sehr gut gelaufen ist, was wir schon seit 2022 im Thema im Portfolio hatten, kam aus dem Bereich Education Technology, Duolingo. Das ist so die größte Online-Sprachlernschule. Und bei denen war das halt eben so, die haben eigentlich immer das Problem gehabt, dass ab einem gewissen Punkt die Leute, die ernsthaft eine Sprache lernen wollen, die schließen in der Regel ein Abo ab und benutzen das dann. Und dann, die dann wirklich, sagen wir mal, wirklich flüssig sprechen wollen, die springen dann irgendwann ab. Die verlieren die dann als Kunden, weil die gehen dann zu entweder Präsenzunterricht oder Online-Unterricht, weil sie eben diese Interaktion mit dem Tutor brauchen. Und Duolingo war eins der ersten Unternehmen, die sich mit OpenAI zusammengetan haben und ChatGPT als sozusagen KI-Tutor in ihre App eingebaut haben und haben dann dadurch diesen, ich nenne ihn mal Absprungpunkt der Kunden, haben die weiter verzögert. Das heißt, die Leute haben länger das Abo und das Abo ist dann auch teurer. Und das hat denen, die sind von unter 100, glaube ich, in 22, kosten die jetzt 550 die Aktie oder sowas. Sie sind unglaublich gut gelaufen. Also von daher, es gibt schon Beispiele für diese klaren KI-Gewinner. Jetzt würde ich nicht sagen, die kann man nicht mehr investieren, aber wie gesagt, da holt man das jetzt nicht unbedingt raus. Ein Unternehmen oder ein Sektor, und da würde ich jetzt noch kein einzelnes Unternehmen unbedingt rauspicken, weil wir da teilweise auch noch im Aufbau der Position sind, ist sicherlich Health Technology, weil das hat natürlich ein Stück weit eben durch die Trump-Administration und generell diese wahnsinnig hohen Ausgaben im US-Budget für Healthcare, haben die natürlich erstmal sozusagen einen administrativen, systematischen Rückenwind. Ja? Und da kann man sehr, sehr viel machen, weil das ist natürlich ein in der Tendenz sehr, sehr ineffizientes System. Gerade in den USA, da gibt es ja ganz viele Mittelsmänner, das gibt es ja bei uns alles gar nicht, die einfach dieses System, was die dort haben, sehr, sehr teuer machen. Von eben kleineren Untersuchungen, Krankschreibungen bis hin zu der Vermittlung von Medikamenten. Da stecken manchmal Leute dahinter, die Medikamente teilweise mehrere 100% teurer machen. Und das ist auch ein Sektor, den wir sehr, sehr interessant finden, wo vielleicht nicht ganz so viele Leute denken, dass man da mit generativer KI einen großen Unterschied machen kann. Das ist aber etwas, wo man sicherlich hinschauen kann. Und eine Sache, die interessant ist, aber sicherlich temporär, sind tatsächlich Bitcoin-Mining-Unternehmen, würde man jetzt auch nicht drauf kommen, aber wenn man sich anschaut, was die Anforderungen sind für diese GPUs, also die Chips, die ich für die KI-Berechnung brauche, die Anforderungen an die Datencenter, die sind so viel höher als bei einem klassischen Chip, also einem CPU, dass halt die klassischen Datencenter, die Amazon und Microsoft und so weiter eben besitzen, beziehungsweise extern auch gemietet haben, da gibt es halt auch Unternehmen, die können die gar nicht umbauen, ohne mit immens hohen Kosten, dass sich das nicht lohnen würde, weil die brauchen eine Flüssigkühlung und diese Kabinette, die sind anders strukturiert. Und tatsächlich ist es so, dass dass eigentlich alle Bitcoin-Mining-Unternehmen diese Anforderungen fast nahezu erfüllen. Das heißt also, es hat das jetzt schon mal ein bisschen im Kleineren gegeben und wir glauben, dass wir jetzt noch mal häufiger geben, dass halt eben ein paar dieser Bitcoin-Mining-Unternehmen sagen, ich nehme jetzt 20%, 30%, 50% meiner Datencenter-Kapazität und habe da kein Bitcoin-Mining mehr, sondern hoste AI da, wie man ja sagt, dann eben diese Gen-AI-Workloads für Amazon oder für Microsoft oder für wen auch immer. Und der Price-to-Cashflow-Unterschied oder der Cashflow-Multiple auf Bitcoin versus ich habe Amazon als Kunden mit einem 15-Jahres-Vertrag, der ist 10-fach höher. Und das kann natürlich, und das hat bei kleineren Unternehmen schon zu immensen Wertschöpfungen oder Wertsprüngen in der Aktie geführt. Und es gibt ein paar Unternehmen, die sehr prädestiniert dafür sind, die deutlich größere Energieportfolios haben. Wir reden über 1 Gigawatt plus, die auch rein theoretisch dafür in Frage kommen. Da sind die Prozesse natürlich viel, viel länger und alles administrativ und so. Aber wenn davon mal einer zündet, dann sind das wirklich mehrere Milliarden Marktkapitalisierung, die diese Unternehmen dann wirklich sehr, sehr schnell steigen können. Und das ist so ein Availability Premium, nennen wir das. Das ist jetzt für den Moment einfach so lange, bis die ganzen Genehmigungen klassischerweise durch sind, die dann für die Neugebauten. Aber jetzt für das Wachstum der nächsten Jahre werden, da gehen wir ganz stark von aus, diese Anbieter wie Microsoft Azure, Amazon Web Service und so weiter, diese Hyperscaler, wie man sie nennt, die werden zum Teil eben auf solche Unternehmen mit diesen, die mit den vorhandenen Energieassets angewiesen sein.
Mhm. Ja, ist spannend. Außerdem ist ja auch nichts, glaube ich, für die Ewigkeit. Das ist nun die wichtigste Erkenntnis beim Investieren.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Abschließend noch, wie schaut's eigentlich aus? Es gibt natürlich viele natürlich in der Welt, in der ihr auch unterwegs seid, die, ich sag mal, das ganze autonome Fahren, natürlich auch Kollege Elon Musk als Halsbringer der neuen modernen Welt sehen, der jetzt ein wenig ins Straucheln gekommen ist, hier und da, und jetzt sich wieder mehr um Tesla kümmern möchte. Sind das so Trendwende, Chancen, oder ist da der ein oder andere vielleicht ein bisschen noch zu blauäugiger, ich sag mal Fanboy oder Girl oder divers?
Ja, also davon hat er schon ein paar, also Tesla und Elon Musk selber, und da gibt es auch eine Schnittmenge. Das ist definitiv so. Also autonomes Fahren ist, Entschuldigung.
Alles gut.
Ist sicherlich ein wahnsinnig wichtiges Thema, und wir brauchen diese Mobilitätswende da. Könnte man sicherlich jetzt auch sich stundenlang zu austauschen und zu referieren. Ja. Ich glaube, das ist einfach mal eindeutig. Wir haben sehr, sehr selten Tesla überhaupt im Portfolio gehabt und auch nie wirklich groß. Wir konnten nie wirklich eine sehr, sehr hohe Conviction darauf aufbauen. Das war vielleicht 2020 oder so früher mal ein bisschen mehr. Momentan ist es sehr, sehr schwierig, weil das natürlich immer so ein bisschen dazwischen schwankt. Die einen bewerten das wie einen klassischen Autobauer, was nicht in Ordnung ist oder was eigentlich unfair ist. Manche bewerten es wie, die haben den autonomes Fahrenmarkt gewonnen, was auch sicherlich nicht fair ist. Ja. Und das Allermeiste ist, glaube ich, so ein bisschen so, dass die Konkurrenz da außen vor gelassen wird. Also, dass man einfach sagt, Tesla wird das autonome Fahren so viel schneller lösen, und dann geben die Uber gar kein autonomes Auto, und dann sind die, own die auf einmal selber diesen Ride-Hailing-Markt, und dann sind die, weiß ich nicht, 2 Billionen wert oder sowas. Das sind ja immer so die Sachen, die da teilweise propagiert werden. Aber es gibt da auch ernstzunehmende Wettbewerber, die man auch nicht aus den Augen lassen darf. Aber bis das wirklich mal so eine Skalierung hat, dass man sagt, der Aktienpreis von Tesla wird wirklich auch mal im Cashflow und in der Bottomline wirklich von autonomem Fahren und diesem ganzen Taxi-Thema getrieben, das ist noch Jahre einfach eben in der Zukunft. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel auf San Francisco schaut, was sehr interessant ist, dass da ist ja Waymo unterwegs mit autonomem Fahren. Und die haben jetzt mittlerweile mehr Marktanteile als Uber dort. Ne? Also über 50% der Fahrten werden mittlerweile von Waymo, weil die natürlich das zu einem Bruchteil anbieten können. Der Fahrer ist mittlerweile das Teuerste an einem gefahrenen Kilometer, den man dort buchen kann. Und deswegen ist das natürlich alles, woran die Leute arbeiten. Aber es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, das beobachten wir auch immer mal, waren da auch schon mal investiert, aber ist auch nie wirklich zu einem High-Conviction-Unternehmen geworden, ist Mobileye. Und die arbeiten auch an den Systemen, und die sind eigentlich schon sehr, sehr gut im Markt mit bestehenden Autobauern, weil die diese ganzen, was weiß ich, Abstandstempos,
Kamera,
wie das nicht alles System, heißt, ja, die diese Systeme eigentlich bauen, also dieses Level 2 Autonomous Driving nennt man das ja, wo man noch die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße haben muss, und das sind auch die Unternehmen, die zum Beispiel BMW hat das ja jetzt in den neuen Modellen, wo man das Lenkrad schon loslassen darf in bestimmten Zeiten, und da aber der Markt, der das Auto dann nur noch mit einer Kamera guckt, dass man wirklich noch auf die Straße schaut und man muss so Überholmanöver mit dem Blick in den Seitenspiegel bestätigen. So, also das sind zum Beispiel dann etablierte Spieler, die setzen dann auf eine bisschen andere Technik. Also Tesla ist ja nur Kamera, und Waymo oder auch Mobileye, diese ganzen Systeme, ist LiDAR plus Radar plus Kameras. Also eigentlich ist dieses ganze Ensemble der Technik, die man dafür braucht, deutlich teurer. deckt aber mehr dieser Grenzfälle ab. Und was da jetzt zum Beispiel passiert ist, was oft einfach in Hardware passiert, ist, da gab es einfach einen Innovationssprung. Und in den letzten 5 Jahren ist der Preis für diese LiDAR-Module so kollabiert, die sind teilweise mittlerweile in Mährobotern drin. Also nicht genau die Technik, aber ne, das gab es halt vorher nicht. Und jetzt ist der Preis um 80% gefallen und für diese kleineren und simpleren Module. Und jetzt sind die halt eben in einem Mähroboter oder einem Saugroboter drin. Und das sind halt immer so diese Sachen, deswegen man muss immer so wahnsinnig nah an diesen Sachen dran sein, um genau von so einem Technologiesprung, der manchmal auch ganz woanders herkommen kann, nicht erwischt zu werden. Ne? Das heißt, es ist eigentlich auch wirklich, ohne dass ich jetzt mein Buch rede, was offensichtlich ist, aber es ist eigentlich auch nicht wirklich ratsam zu versuchen, jetzt ohne jeden Tag den ganzen Sektor zu beobachten, da jetzt zu versuchen, mit wirklich viel Geld, mit Einzelaktien im Technologiebereich irgendwo zu versuchen, irgendwie den Markt zu schlagen oder sowas. Das sollte man dann vielleicht eher lassen. Ja.
Und vor allem sollte man es lassen, Fanboy zu sein und das im Depot zu berücksichtigen.
Das stimmt, ja, die eigene Meinung so über bestimmte Themen hat im Portfolio nicht zu suchen. Genau, da sollte man maximal rational sein. Ja.
Das nehme ich als perfektes Schlusswort. Herr Oldengott, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Im Moment seid ihr alle all in, Big Tech oder auch etwas differenzierter unterwegs. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.